Herzlich willkommen, Amir, hier im Seetal. Ich muss schon sagen, Amir, du gehst Rätsel auf. Also, du kommst von Südostasien. Das ist recht weit weg. Du bist ein Appenzeller wie ich. Wir sind übrigens beides Ausserrödler. Also, das bringt uns schon nach. Und dann ist noch das andere, du redest ein perfektes Berndeutsch. Also, das weckt Rätsel. Und wir fangen vorne an. Eine Schweizerin ist auf England, wollte Englisch lernen. Und das Gleiche hat ein Südostasiat machen. Der ist auch auf England, wollte auch Englisch lernen. Und die beiden haben sich kennengelernt in der Sprachschule. Und da erlebt man manchmal so Frust. Und da muss man sich gegenseitig trösten als Schüler und so. Und die beiden haben sich sehr gut gegenseitig können trösten und einfach weiterhelfen, dass sie nicht aufgegeben haben. Und die haben sich schlussendlich Hals über Kopf verliebt ineinander. Ja, und die Zeit ist natürlich dann für die beiden viel zu schnell vorbei gewesen. Die wenigen Wochen oder wenigen Monate. Und der Südostasiat ist heimgegangen, die Schweizerin ist heimgegangen. Und das war die Ruth gewesen, eben mit dem Hintergrund Appenzell-Ausserrhoden. Und kaum war sie daheim, hat sie natürlich mal telefonieren mit ihrem Freund in Südostasien. Das hat sie gemacht. Und sie hängt das Telefon. Und was sagt sie als erstes? Du, Schatz, ich bin schwanger. Wie hat echt der Südostasiat, der Moslem, auf das reagiert? Amir, erzähl, wie war das gewesen? Also nicht von der eigenen Erfahrung, aber von deiner Vorstellung, wie dein Papa reagiert hat.
Ja, also ich denke, er hat sicher mal zuerst geschluckt, könnte ich mir vorstellen. Es war ein Überraschungstelefon. Aber man muss mal den Kontext auch noch vorstellen. Da kommt die Appenzellerin auf das grosse internationale London, um Englisch zu lernen, ja. Lernt einen braunen Mann kennen, sie verlieben sich. Aber was sie nicht gewusst hat, ist, dass das ein Prinz war. Weil sein Vater war dazumal der Chefminister aus einem Staat in Borneo, der zu Malaysia gehört. Und er war dort der islamische Anführer, ein religiöses und ein politisches Oberhaupt. Er war ein Diktator. Er hat Christen verfolgt, er hat das Land islamisiert, er war sehr ein devoter Muslim. Und er hat auch alle Missionare aus diesem Land rausgeschossen. Und er hat seinem Sohn gesagt, wenn du auf London gehst, go studieren, dann will ich besonders eins nicht, dass du mit der weissen christlichen Frau heimkommst. Und jetzt bekommt der Prinz Hamid, das Telefon. Und eigentlich die normale Reaktion wäre natürlich eine negative Reaktion. Aber er hat gesagt, du, das ist kein Problem, ich freue mich. Dann tun wir heiraten. Und tatsächlich, gegen den Willen von seinem Vater, hat er Ruth geheiratet. Sie haben in London geheiratet. Aber das Problem war natürlich, dass das ist sein Titel, sein Vater, als er das gehört hat, verrückt wurde. Sehr zornig, er hat alle Finanzen gekappt. Und sein Sohn war dort in London quasi ohne Mittel gestrandet. Wow. Hat jetzt eine junge Familie. Er ist dann in die Schweiz gegangen mit der Ruth und sie hat dann bei der Ruth ihrer Mutter gelebt, in Thun. Die hat gerade dort gearbeitet, obwohl sie Thurgauerin ist. Und er ist in die Fabrik gearbeitet, damit er auch etwas zum Haushaltbeitrag konnte beitragen. Und dann eines Tages wo ist denn das Kind in Thun auf die Welt gekommen? Und in Thun, das ist schon noch einige Jahre her, da war man noch nicht so gewohnt, dass es viele Ausländerbabys gibt. Und dann hat es im ganzen Spital Thun geheissen, schau da, ein Negerli ist geboren bei uns. Es hat schwarze Augen und dunkle Haare, kommen da schauen. Das war eine kleine Sensation anscheinend, habe ich mitbekommen. Und dann haben sie sofort am Thun eine Geburtsanzeige geschickt mit einem Foto. Ich war so ein richtig typisches malaysisches Kind, schwarze Haare, sehr dunkle Haut. Und irgendwie hat das den Grossvater berührt. Und er ist sofort in die Schweiz geflogen. Und sie mussten ihn abholen am Flughafen. Er ist mit seinem Tross rausgekommen. Und dann, als er rauskommt und die Ruck sieht mit ihren blonden Haaren und das dunkle Baby auf ihrer Hand, geht er auf sie zu, nimmt das Baby weg, läuft kurz weg. Wahrscheinlich hat er ein islamisches Segensgebet über das Baby gesprochen, ist wieder zurückgekommen und fragt, du, wie heisst das Kind jetzt genau? Und dann sagt sie, Amir Erwin. Erwin. Er hat den Kopf geschüttelt und gesagt, das geht also gar nicht. Das ist ein christlicher, germanischer Name. Er soll Sarudin heissen. Und das ist ein anderer Name, den ich bekommen habe. Das heisst Fundament vom Glauben. Und wie Jesus, der das einzige Fundament ist für uns, Fundament von meinem Glauben ist worden, das würden wir im nächsten Videoclip sehen, den ich mitgebracht habe, der die Geschichte erzählt, wie ich Jesus lernen kenne. Und es zeigt auch sehr authentische Bilder von Saba, von dem Land, wo ich herkomme. Bitte sehr, tut es doch schnell abspielen.
Gut.
Ich bin der Sohn einer bekannten Politikerfamilie in einem islamischen Staat in Südostasien. Der Islam war allgegenwärtig und spielte in unserem Leben eine zentrale Rolle. Mein Vater war Minister für Sport und Kultur. Sein Vater war der politische Führer des Staates, Nachkomme eines großen Sultanats, Staatsgründer, Gouverneur und Premierminister. Er initiierte den Bau der riesigen Staatsmoschee. Als devoter Muslim islamisierte er das Land und behinderte die Minderheitsreligionen im multikulturellen Staat. Christen wurden verfolgt, Missionare aus dem Land verwiesen. Als Patriarch der Familie gab mir mein Großvater meinen Namen, aus dem Arabischen übersetzt Fundament des Glaubens. Für mich eine Art prophetischer Hinweis. Meine Erziehung folgte muslimischen Grundsätzen. Ich lernte die arabische Sprache, den Koran, die Reinigungsvorschriften, zu beten und zu fasten. Als muslimische Vorzeigefamilie mussten wir den Islam besonders gut vorleben und zusätzliche gute Werke tun. Ich durfte weder mit echten noch mit Plüschhunden spielen. Um meinen Hals trug ich eine Kette mit religiösen Schriften. Toilettenbesuche gingen mit religiösen Ritualen wie Koranrezitaten einher. Beim Gähnen sagte ich einen Vers auf, um den Dschinns den Eintritt zu verwehren. Beim Niesen bot eine weitere arabische Formel Schutz. Entweichende Darmblähungen während der Reinigung und dem Gebet erforderten eine Wiederholung des Rituals. Während der Fastenzeit des Monats Ramadan durfte ich vom Sonnenaufgang bis Untergang nichts essen und trinken, nicht mal meine Spucke runterschlucken. Das sind nur einige von 100 Regeln, die ich zu beachten hatte. Die Angst, etwas falsch zu machen, saß mir ständig im Genick. Allah war für mich ganz, ganz weit weg. Nur erreichbar durch tiefes Eindringen in den Koran mit allen seinen Geboten und Reinigungsvorschriften. Und das in korrektem Arabisch. Als ich ein Teenager war, wurde einer meiner besten Freunde Christ. Das verwandelte ihn schlagartig in einen gütigen, liebevollen Menschen. Ich war erstaunt. Er besuchte mich oft und erklärte mir die gute Nachricht von Jesus, die in Johannes 3,16 zusammengefasst ist. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann schenkte mir mein Freund seine Bibel. An einem Tag zitierte mich mein Vater in sein Büro. Die ganze Familie war da. Er sagte, ich habe gehört, dass du eine Bibel hast, stimmt das? Ich erwiderte, ja, Ich habe sie von einem guten Freund erhalten und ich lese darin, denn ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. In der Bibel sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darauf schickte mein Vater die gesamte Familie aus seinem Büro und sagte, mein Sohn, es ist gut, dass du nach der Wahrheit suchst, denn ich möchte, dass du ein gutes Leben findest. Ich habe es nicht geschafft. Wir sind zwar reich und berühmt, aber das hat mich nicht erfüllt. Auch nicht unsere Religion, der Islam. Um ehrlich zu sein, ich war nur 2 oder 3 Sekunden in meinem Leben wirklich erfüllt und glücklich. Danach wurden mein Vater und ich todkrank. Die Ärzte konnten keine Diagnose machen. Medikamente halfen nichts. Ich magerte ab und fühlte mich von Tag zu Tag schwächer. Ich spürte, mein Leben würde zu Ende gehen. Da betete ich zu Jesus. Während 4 Wochen vegetierte ich dahin. Dann wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Mein Vater lag bereits auf der Intensivstation. Nach vergeblichen Untersuchungen tippten die Ärzte bei mir auf Typhus, obwohl sie es eigentlich nicht wussten. Mein Vater verstarb, offiziell an Herzversagen. Aber eigentlich tappten die Ärzte im Dunkeln. Höchstwahrscheinlich waren wir vergiftet worden. Wie durch ein Wunder ging es mit mir aufwärts. Sobald ich konnte, flüchtete ich in ein weit entferntes Land, um dieser tödlichen Umgebung zu entkommen. Dort zeigte eine Untersuchung, dass ich nie Typhus hatte. Es blieb bis heute ein Geheimnis, an was mein Vater und ich erkrankt waren. Meine Zukunftspläne waren mit dem Tod meines geliebten Vaters zerschlagen. Ich war traurig, versuchte mich mit Drogen zu betäuben, wurde depressiv und hoffnungslos. Meine Depression mündete nach 1 Jahr in einem Nervenzusammenbruch. Die Psychologen waren ratlos. Da erinnerte ich mich an Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Er ist uns Menschen in Jesus Christus begegnet. Er kann auch vor der tödlichen Wirkung von Gift bewahren. Und bestimmt kann er auch meine Depression kurieren. Ich besuchte einen christlichen Event, wo spezifisch für Kranke gebetet wurde. Dort entschied ich mich, Jesus Christus nachzufolgen. Der Prediger betete für meine Heilung. Sofort spürte ich, wie eine tonnenschwere Bedrückung von mir abfiel. Ich fand Frieden. Diese Ereignisse liegen bereits Jahre zurück. Ich lernte Gott und Jesus Christus immer besser und intimer kennen. Weil ich Christ geworden war, wurden mir sämtliche Privilegien als Nachkomme meiner muslimischen Herkunftsfamilie aberkannt. Ich wurde enterbt und sämtliche Kontakte wurden abgebrochen. Doch Gott hat stets gut für mich und meine Familie gesorgt. Ich habe nie bereut, Christ geworden zu sein. Heute stehe ich, wie mein Name prophetisch vorausgesagt hat, auf diesem starken Fundament des Glaubens, Jesus Christus. Mit Begeisterung mache ich die gute Nachricht von der geschenkten Gnade durch Jesus Christus unter allen Menschen bekannt, auch unter meinen lieben muslimischen Freunden und meiner Familie.
Ja, Amir, du hast viel erlebt, schon früh. Das Wunder, dass du nicht gestorben bist. In der Zeit, in der der Vater gestorben ist, eventuell eben an Vergiftung. Und du hast einen Freund erlebt, der sich dir annehmen wollte, der dich kennt hat, der dich kennenlernen wollte und dir eine Bibel geschenkt hat. Ich möchte dich fragen, ist das immer noch ein Weg, einen Moslem zu erreichen, dass man sich für eine Person interessiert, ihr zuwendet, auf sie zugeht, redet mit ihnen, Beziehung pflegt und dann schlussendlich natürlich auch über Jesus erzählt und schlussendlich eine Bibel geben kann. Mhm. Ist das immer noch ein Weg, Moslem zu erreichen?
Das ist ein sehr guter Weg, Moslem zu erreichen. Denn was mich ja als Muslim auch so fasziniert hat an den Christen, ist ihre Liebe. Das habe ich als Muslim im Islam nicht so erlebt. Und das erleben ganz viele Muslime nicht. Sie suchen nach einem Gott von der Liebe. Und sie suchen auch nach Menschen, die die Liebe repräsentieren können. Und wenn nicht jemand auf dieser Welt das kann, wer dann als Christen? Ja. Und auch die Veränderung in diesem Freund, seine Veränderung nach seiner Bekehrung, das hat mich so fasziniert. Und Beziehung mit Muslimen zu bauen, ihnen die Liebe von Gott weiterzugeben, ganz praktisch. Und das Beste, was man machen kann als Geschenk, ist natürlich eine Bibel zu übergeben. Es kommen sehr, sehr viele Muslime durch allein Lesen von Bibel zum Glauben.
Hast du den Eindruck, dass vielen Moslems so geht wie deinem Vater, dass er eigentlich, er hat ja das Bekenntnis abgelegt, eigentlich bin ich sehr unglücklich. Noch nie ist das bei sehr vielen Moslems so.
Ich denke, was im Islam der Fall ist, sie haben keine Heilsgewissheit. Sie wissen nie, ob die guten Taten, die sie vollbringen, im Namen von Allah, ob das reicht, um Allah seine Gunst zu bekommen. Ob es einmal wird reichen, wenn sie ins Gericht kommen und die guten Taten mit den schlechten aufgewogen werden und die guten Taten überwiegen, auch dann sind sie nicht sicher, ob es dann reicht, ob vielleicht Allah vielleicht eine schlechte Laune hat und ihn nicht ins Paradies lässt. Und von dem her haben sie die Gewissheit nicht. Und das lässt einem irgendwie verunsichert und leer zurück. Ja.
Was hast du für Erfahrungen gemacht in der Schweiz? Wie kann man in der Schweiz, du bist jetzt schon längere Zeit in der Schweiz, wie gehst du an Schweizer ran? Wenn du ihnen möchtest, gern das Evangelium mitgeben.
Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich erzähle eine kurze Geschichte im Rahmen von meinem Arbeitsstelle, wo ich arbeite, in der Wirtschaft. Und dort war ein Mann, der Markus. Er ist immer in die Sitzung gekommen und meine Kollegin hat gesagt, und er war auch so bekannt gewesen, wenn der Markus in den Sitzungsraum hineinkommt, dann verfinstert sich der Raum. Okay. Weil er ist immer so hineingekommen. Und ich habe gedacht, was hat der Mann? Und habe mich für ihn interessieren, habe eine Beziehung aufgenommen, habe mit ihm reden. Einmal sind wir dann zu Mittag essen. Und dann habe ich festgestellt, der Mann hat ganz viele Probleme. Er ist einsam, er hat gewisse körperliche Beschwerden. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass er sehr interessiert ist an Musik. Er hat eine Plattensammlung mit über 5'000 Platten. Da habe ich gesagt, komm doch mal mit Platten zu mir, hey, hören wir ein bisschen Musik. Haben wir das so gemacht. Und dann habe ich kochen und gesagt, du, bei mir beten wir immer vor dem Essen. Stört dich das? Dann war er ganz offen, habe ich angefangen zu beten. Das nächste Mal, als wir uns getroffen haben, habe ich gemerkt, es geht ihm nicht gut. Und ich hatte schon ein bisschen Beziehung und habe gefragt, du, Markus, du weißt ja, ich glaube an Gott. Darf ich für dich beten, für deine Situation? Er war offen, ich habe für ihn gebetet. Und dann eines Tages, nach mehrmonatiger Freundschaft, habe ich ihn in einen Gottesdienst eingeladen. Dort ist das Evangelium predigt worden. Und er war einer der Ersten, der die Hand aufgehoben hat und Jesus hat angenommen.
Super. Danke vielmals für das Beispiel. Mich interessiert noch, du hast die Bibel nicht bekommen, hast die Bibel gelesen. Wann hast du das entscheidende Moment erlebt, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mich für, oder darf ich mich für Jesus entscheiden? Wie ist das gegangen bei dir? Ist das in der Schweiz passiert nachher oder noch in Südostasien?
Also ich habe die Bibel mit 15, 16 bekommen und habe dann wirklich regelmässig drin lesen, weil ich habe gespürt und gemerkt, das, was in der Bibel steht, das ist einfach wahr. Und vor allem die Evangelien, wo Jesus redet, das ist mir direkt ins Herz. Und ich wusste, was dieser Mann sagt, das ist die Wahrheit. Aber ich habe mich in all den, das ist 8 Jahre gegangen, wo ich diese Bibel gelesen habe als Muslim, und ich habe mich nie getraut, zu Jesus zu bekehren. Ich habe immer gemeint, ich müsste zuerst perfekt sein, bevor ich darf zu Jesus kommen. Und dann, als ich nach dieser tödlichen Krankheit in der Schweiz war, bin ich ja wirklich in einer schwierigen Situation geraten, in einer Depression. Ich habe schon geheiratet. Meine Frau ist eine Schweizerin, eine Christin. Ich wollte eine Christin heiraten, aber ich selber war noch nicht bekehrt. In dem Sinne, ich war immer noch ein Muslim. Und in dieser tiefsten Depression musste ich dann rekapitulieren. Und ich habe meiner Frau gesagt, du, ich kann mich erinnern, Gott hat schon dort auf dem Sterbensbett in Malaysia, wo ich Jesus angerufen habe, mich geheilt und gerettet. Ich bin nicht gestorben, mein Vater ist gestorben. Und jetzt geht es mir immer noch nicht gut. Ich wünsche mir, dass ein Christ für mich beten würde. Und dann hat sie gesagt, du, ich habe gerade eine Einladung. Morgen am Abend ist Heilungsgottesdienst. Wir sind dort hergegangen und das ist eben die Predigt, die ich dann gehört habe, das Evangelium. Und ich bin dort auf der Stelle, wo ich Jesus angenommen habe, geheilt worden. Die Lasten von Depressionen, die sind einfach weggefallen und es war der glücklichste und befreiteste Tag von meinem Leben, der bis heute noch anhält.
Super. Du hast Feuer gefangen für Jesus und bist, es war ein Anliegen, Menschen zu erreichen. Du hast mir erzählt, du bist auch mit einer Gruppe, haben einen Breakdance gemacht und auf diese Art und Weise wollen junge Leute erreichen, dass sie kommen und mitmachen und so. Und du hast mir erzählt, du bist einmal bei einer so Darbietung, hast du eine Herzschwäche erlebt, bist zusammengesunken, was war das?
Ja genau, das war im Jahr 2000, da bin ich an so einem evangelistischen Anlass eingeladen gsi in einer Kirche. Und ich habe schon im Verlauf von ein paar Wochen vorher gemerkt, dass meine Kondition irgendwie abnimmt. Mhm. Und dann in dieser Performance, die wir dort breaket haben, in diesem Jugendgottesdienst, bin ich einfach plötzlich zusammengebrochen. Und ich habe gemerkt, ich habe keinen Atem mehr. Ich bin sofort zum Arzt. Es ist ein Notfall geworden und er hat eine schwere Herzinsuffizienz diagnostiziert. Das heisst, mein Herz hat, als ich 30-jährig war, im besten Alter, sehr immer sportlich war, das hat nur noch 50% geschlagen. Das war für mich eine riesige Katastrophe. Ich hatte eine junge Familie. Ich habe gerade das Studium beendet, habe meine Karriere irgendwie anfangen. In der Gemeinde, im Dienst zu evangelisieren, das ist super gelaufen. Und jetzt plötzlich so ein Schlag und ich habe Gott nicht mehr verstanden. Ich bin dann ins Gebetshaus Ande und ich habe Gott gefragt, gesagt, Gott, was willst du mir sagen mit dieser Herzgeschichte? Ich komme für mich gespürt einfach im dümmsten Moment. Ich verstehe das nicht. Und Gott hat mir dort einen Bibelvers gegeben. Aus Hesekiel 36, 26. Und das hat eben auch mit dem Herz zu tun. Und dort steht, ich gebe dir ein neues Herz und ich gebe dir einen neuen Geist. Und dein Herz aus Stein, das nehme ich dir. Und ich gebe dir ein Herz aus Fleisch, damit du in meinen Geboten und Ordnungen wandelst. Als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, wow, okay, ich verstehe, dass mein Herz vielleicht noch nicht so fleischig und weich ist, wie Gott das sich vorstellt. Ich habe auch noch Kanten und Ecken und bin noch nicht perfekt. Und Gott lässt vielleicht die Krankheit zu, damit er durch die Krankheit mich noch mehr kann verwandeln in die Person, die er mich haben will. Und wenn er das Heiligungswerk, in Anführungszeichen, vollbracht hat, dann würde er mich heilen. So habe ich das interpretiert. Und die Krankheit ist 12 Jahre gegangen. Und das Herz ist immer schwächer geworden.
Hat man einfach mit Medikament probiert?
Ich habe in der Zwischenzeit auch einen Herzschritt machen bekommen. Und ich habe im Glauben immer probiert, einfach das auszusprechen, was Gott mir dort oder was sie gemeint haben, habe ich verstanden, dass er mir dann auch noch wird heilen. Aber die Ärzte, die haben schon angefangen, über Herztransplantationen reden. Ja. Und dann hat es aber auch immer wieder so Wort gegeben von Christen oder aus dem Bibelwort, die zu mir gesprochen haben und gesagt, Gott hat noch einen Auftrag für dich. Hier in der Schweiz, aber auch am Ende der Welt, dass du zurückgehst zu deinem Stamm, zu deinen Leuten und wirst das Evangelium erklären. Und man sieht dich, wie du Stege voll Freude aufrollst, mit grosser Kraft. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Unmöglich, weil mein Herz hat nur noch 10% geschlagen.
In dieser Zeit habe ich auch den Sarudin kennengelernt. Er ist zu uns gekommen, die Viva Kirche Zug. Und die Gemeinde hat natürlich gebetet und gebetet, dass das gut kommt, dass er heilig erleben darf. Und eben schlussendlich ist nur noch der einzige Weg offen geblieben, ein neues Herz, eine Herztransplantation. Mhm. Wie war das Warten auf das? Ist das ziemlich schnell gegangen, dass du ein Herz bekommen hast? Oder wie hast du die Wartezeit erlebt? Du könntest jeden Moment sterben, oder?
Ja, auf der einen Seite hat man gehofft, dass ein Herz kommt. Es war noch nicht gerade ein Notfall bei mir. Man konnte das wirklich gut planen mit dem Spital. Die haben ja grosse Erfahrung. Ich war aber schon sehr, sehr schwach. Und ich habe einen Piepser bekommen, musste also einen Pager 7x24 parat sein. Und sobald sie ein Herz hätten, das zu mir passt, gleiche Blutgruppe und so weiter, dann würden sie mir anrufen und ich müsste innerhalb von 2 Stunden ins Inselspital und die Operation würde dann auch stattfinden. Und jedes Mal, wo dann das Telefon geläutet hat, bin ich zusammengezuckt. Und gemeint, jetzt ist es so weit. Und ich habe gemerkt, oh, bin ich echt parat innerlich oder nicht?
Ja, ja, ja,
und ich habe schon meine Kämpfe gehabt.
Ja, ja, ja.
Genau. Also, es war nicht immer einfach gewesen, aber ich bin sehr dankbar gewesen, hatte ich Gebetsunterstützung gehabt von der Gemeinde. Das hat mich natürlich sehr stark durchgetragen.
Und dann ist der Moment gekommen, wo das Herz da war. Und ist in der Inselspital, gell? Ist das bist du operiert worden?
Ja, das ist so. Und interessant war ja, dass ich dort immer, jeden Monat bin ich dort in Kontrolle, einfach zum Schauen, dass es nicht ein Notfall wird. Und im Februar 2012 bin ich das letzte Mal wieder dort in der Kontrolle. Du hast mich kennt am Schluss, ich bin wirklich bleich, ich bin schwach gewesen und ich bin heimgekommen. Und an diesem Tag war mir wirklich sterbenselend. Und dann fragt mich meine Frau, als ich bei ihr kam, wie ist die Untersuchung gegangen? Und ich sage ihr, ich bin am Sterben. So habe ich mich nämlich gefühlt. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, habe ich ein SMS bekommen. Und ich habe darauf geschaut, auf mein Telefon. Und dort ist nichts anderes drauf gestanden als Folgendes. Du wirst nicht sterben, sondern leben. Und die grossen Taten Gottes verkündigen. Psalm 118, Vers 17.
Super.
Und das war wie ein Wort direkt aus dem Himmel für Gott an mich. Ja. Und ich wusste, jetzt kann es nur noch gut kommen. Und ich war ganz parat für die Herztransplantation.
Ja. Das ist über die Bühne gegangen. Und dann hat es Schwierigkeiten gegeben. Gell? Du hast dein neues Herz bekommen. Und erzähl von dieser Schwierigkeit, dass es nicht gepumpt hat. Gell?
Ja, das Herz war drin. Die Operation ist gut gegangen, wie man so sagt. Der Patient ist nicht gestorben in diesem Fall. Aber ihm ist es nicht so gut gegangen, weil das neue Herz hat nicht richtig gepumpt. Und der operierende Arzt ist zu meiner Frau gegangen und gesagt, die nächsten 24 Stunden sind kritisch. Und dann hat sie am Gebetschat der Gemeinde informiert, all die gebetet haben. Die Leute haben wieder angefangen zu beten. Und interessanterweise hat er als sein Mentor, der Arzt, der Professor Thierry Garel, das ist der Chefarzt der Chirurgie, gesehen. Und er hat ihm noch einen Tipp gegeben, was er machen soll. Und er hat dann die Intervention gemacht, eine externe Ballonpumpe noch angehängt, um einfach das Herz zu entlasten. Und nach 1 bis 2 Stunden und mit diesem Gebet ist das Herz auf 100% gekommen. Und super. Dann war alles gut gewesen.
Super. Neues Herz. Wie hast du das neue Herz zum Brunnen gebracht?
Ja, das ist glaube ich, schon eine Geschichte, die mit wirklich Gott zu tun hat und auch mit meiner Berufung, wo ich lang aus dem Weg gegangen bin. Ich habe einen islamischen Hintergrund, das hat er mitbekommen. Aber auch nicht zum Glauben gekommen. Habe ich eine neue Identität bekommen und ich wollte nichts mehr mit dem Islam zu tun haben. Ich bin auch aus meiner Familie rausgeschossen worden, bin verfolgt worden, ich war verletzt gewesen. Und ich wollte nichts mehr mit Muslimen zu tun haben. Und Gott hat mir tatsächlich ein neues Herz geben, auch ein neues Herz wieder für Muslime. Und was passiert ist, oder das Herz drin war, ich bin verwacht in der Intensivstation. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich wieder Jesus in mein neues Herz einzuladen. Da habe ich gesagt, Jesus, bist du der Herr von mir? Ich lade dich ein in mein neues Herz. Und das Zweite, was ich gemacht habe in der Intensivstation, ist für einen Muslim zu beten, der neben mir am Sterben war. Und da habe ich gemerkt, Gott hat etwas vor mit diesem neuen Herz. Und gleich darauf bin ich angefragt worden, bin sehr schnell habe mich erholt und habe wieder meine Arbeitstätigkeit aufgenommen. Habe endlich wieder Sport treiben, wo ich so lange nicht konnte. Ich war immer sehr sportlich. Das war ein Riesengeschenk. Und dann bin ich mal eingeladen worden in meiner alten Kirche, wo ich zum Glauben bekam, in Bern, an ihrer Bibelschule einen Islamkurs zu machen. Die Anfrage ist aus dem heiteren Himmel gekommen. Und dann bin ich zum Andreas Maurer. Er ist ein Islamexperte hier in der Schweiz, ein Muslim-Missionar. Hat das bekannte Buch geschrieben, Basiswissen Islam. Kann ich sehr empfehlen. Und ich bin das Buch geholt, damit ich an der Gemeindebibelschule den Islamkurs geben kann. Ich habe gemerkt, das war ein Bilingue-Kurs, der hatte auch noch Welsch. Ich bin noch das zweite Mal zum Andreas Maurer, französische Bücher holen. Und plötzlich schaut er mich so an, er war gerade im Pensionsprozess und fragt, könnte es sein, dass du mein Nachfolger bist? Mhm. Und das war auch so eine Frage aus dem heiteren Himmel. Und dann sage ich, ich weiss es nicht, keine Ahnung, aber wir können ja schauen, was Gott mit uns vorhat. Und ich habe dann mit ihm angefangen zusammen zu arbeiten, habe mit ihm angefangen Kurs zu geben. Er war bei der AVC angestellt und so habe ich die Organisation Aktion für verfolgte Christen lehren können. Und Gott hat mich in einen Dienst hineingebracht, der bis ans Ende der Welt wieder zurück in meine Heimat führt, wo ich darf das Evangelium den Muslimen verkünden, wo ich darf Christen in diesen Ländern schulen, trainieren, wie sie das Evangelium an Muslime geben können und wie sie MBBs, also Muslime mit einem Christen mit einem islamischen Background, wie sie sich jüngern und mit ihnen Reich Gottes bauen.
Schön. Du hast, glaube ich, noch ein paar Bilder mitgebracht, gell?
Ja.
Wo auch du da etwas sagst dazu.
Genau.
Mich würde noch interessieren, du hast drei Kinder, gell?
Drei Söhne, ja.
Schon Erwachsene?
Ja.
Die sind nicht herzkrank auch? Die haben nichts von dir geerbt?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Schön. Mal schauen wir doch noch die Bilder an, wo du da gebracht hast, wo wir ein bisschen in deine Aktivitäten hineinsehen.
Ja, genau. Ich habe ja gesagt, in dieser Herzkrankheit habe ich immer wieder Worte bekommen von Christen, die gesagt haben, sie verspüren, dass Gott noch für mich einen Auftrag hat. Ich konnte mir das nicht vorstellen unter meinen Leuten. Und das hier, das ist der Suluk-Stamm. Also der Stamm, wo mein Grossvater abstammt. Und die sind noch 100% islamisch, noch nicht mit dem Evangelium erreicht. Ich bin vermutlich der Erste aus dem Stamm, der ein Jesus-Nachfolger geworden ist.
Ja.
Und jetzt, man sieht auf der nächsten Folie, wo das ungefähr ist, die Suluk, die wohnen hier in der Sulu-See. Das ist zwischen Borneo und der Sabah, wo ich eben herkomme, und oben dran Philippinen. Dort zwischen in dieser Sulu-See leben die, das sind Seenomaden. Ja. Und es gibt kaum Evangelisten, Missionare, die dort hergehen, weil die sind sehr extremistisch. Sie verüben immer wieder Anschläge, sie führen auch Touristen entführen. Und es ist gefährlich, ein sehr gefährliches Gebiet. Und dort gehen wir her, das nächste Bild. Und ich durfte jetzt sehen, mit verschiedensten Partnern, das sind alles Leute, die ein Herz haben, lokale Leute für den Stamm, für die verschiedenen Stämme dort. Und wir sehen auch da schon einzelne Orte, wie Suluk Jesus annehmen und wie sie getauft werden. Und letzten November war ich dort, in den Südphilippinen, das nächste Bild bitte. Und ich habe schon gestaunt, als ich gesehen habe, dass da im Moment Tausende von Suluk zum Glauben kommen. Und da sieht man oben rechts eine Massentaufe, links ein Erntedankfest, wo 1800 von diesen Stämmen, die eigentlich unerreicht sind offiziell, Jesus nachfolgen. Und es ist eine wahre Freude, das zu sehen, dass Gott jetzt das macht. Und im Moment kommen mehr Muslime weltweit zum Glauben, als in den ganzen 1400 Jahren vorher, seit es der Islam gibt. Und das ist eine sehr gute Nachricht.
Ja, wirklich. Super, danke vielmals. Amir, die Gemeinde hat, du siehst das dort hinten, du aber folge mir nach, es geht um Nachfolge. Willst du da der Gemeinde noch etwas sagen zum Thema Nachfolge? Ermutigendes?
Ja, Nachfolge ist Jesus, er geht uns voran. Und für Nachfolge braucht es auch die richtige Herzenshaltung.
Ja.
Und da möchte ich einfach auch wieder ermutigen, das Wort, das gilt uns allen, zuerst einmal aus dem Hesekiel, zuerst einmal gilt es denen, die das neue Herz noch nicht bekommen haben, von Gott, die sogenannte Bekehrung, das neue Herz und der neue Geist. Aber wir, die Jesus kennen, die ihm nachfolgen, Wir haben es auch immer wieder nötig, dass wir im Herzen verändert werden. Ja. Dass Gott uns wieder ein neues Herz gibt für seine Anliegen, für das, was wir tun sollen in der Nachfolge von Jesus. Mhm. Und für das möchte ich einfach ermutigen, auch heute Morgen, dein Herz zu öffnen, dass Jesus das wieder erneuern kann für das, was Gott dir dazu berufen hat.
Danke vielmals, dass du doch komisch mit mir hierher. Danke vielmals für das ermutigende Erzählen. Es ist erstaunlich. Es tut gut, so etwas zu hören, dass am anderen Ende der Welt Leute so zum Glauben kommen und sich taufen lassen in einem Gebiet, wo man das nie denken würde. So gross ist unser Gott. Ich tue noch beten. Herr, danke vielmals für das Leben von Amir. Danke vielmals für all das, was er hat erleben mit dir. Und dass du sein Herz jetzt angeführt hast mit dieser Liebe zu dort, wo er herkommt, aber auch mit dieser Liebe zu seinen Leuten hier in der Schweiz und Umgebung. Danke vielmals, dass du ihn weiter segnest und zum Segen setzt für viele Menschen. Danke vielmals für den Zeugnisgottesdienst von dir, Herr. Und wir beten, lass es wirken in uns. Amen. Wer gerne will, das Herz ein bisschen anführen, während dem Lobpreis ist hinter Gelegenheit, das Herz anzuführen zu lassen von Leuten, die für dich beten. Es ist möglich, nach dem Lobpreis und dem Abschluss des Gottesdienstes das auch hier vorne zu machen. Nehmt die Gelegenheit wahr. Nehmt. Gewinnt neu Feuer für Jesus. Danke.